Hallo, so Winklers Weitblick, ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Wir haben heute den Titel Data Center Dollars, die Ruhe vor dem Sturm, Fragezeichen. Sie geht zurück auf eine Frage der Zuschauer, also einem Unternehmen, das heißt Blue Owl Capital. Darauf wollen wir heute eingehen. Wir finden das Thema sehr wichtig und dementsprechend haben wir heute den Titel so gewählt und auch einige Folien dazu mitgebracht. Aber bevor wir uns diese Folien anschauen, vielleicht als erstes, was bewegt die Märkte? Natürlich ist es weiterhin der Iran-Krieg. Wir haben Ölpreise am Montag 25% höher stellenweise gesehen. Der Ölpreis ist sehr volatil. Wir hören immer wieder Nachrichten von der Straße von Hormuz, die gesperrt ist. Was wir bisher noch nicht hören, ist, dass die Wirtschaft in den westlichen Märkten weniger Energieintensität aufweist gegen eine Einheit Wirtschaftswachstum als vor 50 Jahren. Also wir sind auf Niveaus in den USA von 40% gesunken, in Europa von 30%. Das heißt, eigentlich sollte der Ölpreis gar nicht so einen großen Effekt auf unser Wirtschaftswachstum haben wie in der Vergangenheit. Ein wichtiges Thema, was derzeit kaum thematisiert wird, ist das Urteil des Supreme Courts zu den US-Zöllen. Auch hier haben wir weiterhin Unsicherheit. Wir wissen, dass FedEx beispielsweise die Regierung verklagen will. Wir wissen aber noch nicht, wie das Gerichtsurteil ist, das ist klar. Aber auch, wie die USA bzw. sich andere Länder positionieren. Wenn man den Ganzen was Positives abgewinnen möchte, kann man natürlich sagen, es ist ein Vertrauensgewinn in US-Institutionen, dass beispielsweise das Supreme Court unabhängig agiert. Und Vertrauensverlust hatten wir bisher. Das ging einher mit steigenden Zinsen und einer schwächeren Währung. Wir sehen derzeit eher einen stärkeren US-Dollar und wenig Effekte bei den Zinsen. Dass das jetzt alles von dem US-Zollurteil herrühmt, sei mal dahingestellt. Es ist natürlich hauptsächlich durch den Iran-Krieg bedingt. Nichtsdestotrotz kann das mittelfristig ein Thema werden. Dann Technologiesektor und hier vor allem Ausbau Datencenter. Wir haben ja eine Hybris bei den KI-Investitionen, die geplant sind. Wir haben zunehmend einen Ausleseprozess bei Software und Hardware. Also auch hier haben wir derzeit eher negative Nachrichten als positive Nachrichten. Aktienmärkte sollten eigentlich den Konjunkturzyklus widerspiegeln. Wir haben ein leichtes oder ein zartes Pflänzchen des Aufschwungs. Dementsprechend schauen wir derzeit vor allem auf die volkswirtschaftlichen Daten, ob der Aufschwung an Dynamik gewinnt oder nicht oder sich sogar verzögert. Das sind so die Punkte, die derzeit am Markt diskutiert werden. Wie gesagt, leichter Bias in das Negative, das ist eher belastendes. Das ist auch ein Grund, warum wir aktuell auf die Aktie der Woche verzichten, weil wir einfach denken, dass derzeit es sicherer ist, geduldig zu sein und auf einen neuen Einstieg zu warten. Jetzt kommen wir aber zum Thema, nämlich den AI-Boom, beziehungsweise auf Deutsch den KI-Boom, der vor allem schuldengetrieben ist. Wir sehen, dass Rechenzentren rasant wachsen und wir wissen, dass sie ab 2026 auch stärker mit Schulden finanziert werden müssen. Ich hatte ja mal eine Grafik mitgebracht, wo man den operativen Cashflow von Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta gesehen hat, wo man die Investitionen gesehen hat. Und da gibt es einfach ein Mismatch, dass die Investitionen jetzt in 2026 deutlich höher sind als der operative Cashflow. Das ist positiv für Nvidia, weil Nvidia profitiert einfach davon, von der Nachfrage nach Rechenchips. Deswegen, wir werden wahrscheinlich weiterhin ein zweistelliges sequenzielles Wachstum sehen. Der Markt ist getrieben, nachrichtenseitig auf jeden Fall von den Hyperscalern, Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta, die rund 50% des Marktes ausmachen. Das heißt aber auch, es gibt noch eine andere 50% Seite und das sind kleinere Anbieter und die geraten zunehmend unter Druck. Zwei Beispiele habe ich hier mitgebracht. Daneben gibt es immer wieder die Parallelen zur Dotcom-Blase. Hier ging es auch damals darum, dass Bewertungskennzahlen über Bord geworfen wurden, dass man eher auf Nachrichten gehandelt hat, dass Risiken ausgeblendet wurden. Das sehen wir derzeit im KI-Bereich auch. Ein Beispiel wäre CoreWeave. Das ist also so ein Anbieter, der außerhalb der Hyperscaler steht. CoreWeave hat eine sehr fragile Bilanz. CoreWeave hat sehr hohe Erwartungen, aber auch sehr hohe Risiken. Wir haben einerseits GPU-besicherte Kredite als Wachstumstreiber. GPU steht für Graphic Processing Unit, also Grafikchips, die als Asset oder als Sicherheit genutzt werden für die Kredite. Wenn jetzt die Assets weniger wert sind, weil die Preise beispielsweise fallen, bekomme ich sehr schnell ein Mismatch zwischen den Assets, der Sicherheit und dem Kredit. Wir haben eine sehr hohe Verschuldung bei CoreWeave von 21,4 Milliarden US-Dollar. Die Zinsen, die dafür gezahlt werden, übersteigen teilweise die Einnahmen. Das heißt, man arbeitet eigentlich nur für die Fremdkapitalgeber. Die Marktkapitalisierung von dem Unternehmen ist 40 Milliarden. Das heißt, wenn ich mir den Enterprise Value, die Summe aus Eigenkapital und Fremdkapital anschaue, wir reden über 60 Milliarden, sind ein Drittel Schulden. Und vielleicht ein Warnsignal einfach bei diesem Unternehmen. Man zahlt aktuell stellenweise für die Kredite 10%. Und wenn das Unternehmen gut wäre, müsste man keine 10% zahlen. Entschuldigung. Wir haben eine hohe Abhängigkeit von Nvidia und anderen Großkunden. Wir haben hier Insiderverkäufe von rund 5 Milliarden seit Börsengang gesehen. Börsengang war im Mai 25. Insgesamt würde ich sagen, wir haben hier ein negatives Chance-Risiko-Profil. Das wäre eine Aktie, die nicht Bestandteil von unserem Portfolio wäre aktuell. Also, Entschuldigung. Jetzt kommen wir zu den Systemrisiken in den Rechenzentren. Wir hatten über die Branchenschulden schon gesprochen, dass hier sehr viele Schulden aus dem Bereich KI Data Center kommen, etwa 108 Milliarden. Das entspricht 15% des Anleihemarkts für Unternehmen in den USA. Wir wissen aber, dass die Pipeline für Emissionen sehr voll ist. Wir wissen, dass die Hyperscaler kommen werden. Das heißt, diese 108 Milliarden werden im nächsten Jahr deutlich übertroffen sein. Was hier das Problem ist, wir haben für den Bau von Datencenter Vorlaufkosten. Das Datencenter muss erst gebaut werden und wird dann über die Monate oder Quartale Einnahmen generieren. Wenn jetzt, das ist ja normal bei Krediten, wenn aber die Kredite sehr, sehr groß sind, müssen natürlich auch sehr, sehr hohe Vorlaufkosten getragen werden in Form von Zinsen. Und das betrifft aktuell weniger die Hyperscaler. Das betrifft eher kleinere Unternehmen, die dann Liquiditätsprobleme bekommen beziehungsweise generell Bauverzögerungen bekommen. Dementsprechend habe ich mal im Wochenverlauf rausgesucht, wie viele Projekte gestoppt beziehungsweise verzögert wurden und auch eine Liste erstellt, wer so insolvenzgefährdet sein kann. Schauen wir uns mal Projekte an, die gestoppt beziehungsweise verschoben worden sind, hauptsächlich in den USA. Was man sieht, MI steht für Michigan, Illinois, Georgia, sind jetzt Bundesländer, die hier erwähnt werden. Allerdings haben wir auch 25 Projekte in den USA. Das heißt, deutlich mehr Bundesländer sind betroffen. Status reicht von abgebrochen, gefährdet bis zu gestoppt. Gründe sind meistens entweder lokaler Widerstand, dass die Bevölkerung einfach gegen die Rechenzentren opportuniert. Aber auch das Thema Stromversorgung ist ein ganz großes Thema und dementsprechend wären wir an der Stelle eher für die Versorger, weil die Versorger nach vorne hin investieren müssen und Strom dann über Kontrakte abliefern können. Da gefallen uns die Versorger besser als die Datencenter-Betreiber. Jetzt kommen wir mal zu möglichen Insolvenzen bzw. finanzielle Stresstests. Hier habe ich auch mal ein paar Unternehmen aufgeschrieben. Fermi, Applied Digital, CoreWeave, über die hatten wir eben gesprochen. Risikostatus aus unserer Sicht eher riskant oder extrem riskant. Wir haben die schlechteste Bilanz Wir haben hohe Schulden. Also das kann auch problematisch werden. Und ganz unten steht dann Blue Owl Capital. Das war auch die Zuschauerfrage. Hier haben wir als Risikostatus Liquiditätsstress. Und was gemacht worden ist, Rücknahmen wurden gestoppt. Da kommen wir jetzt aber drauf. Ich habe mal den Chart von Blue Owl Capital mitgebracht. Eher mit Schwäche in letzter Zeit, eher negative Nachrichten. Was macht die Gesellschaft? Ist es eigentlich ein Fondsanbieter mit drei Geschäftsfeldern? Ein Geschäftsfeld heißt Private Credits. Hier bündelt man private Kredite von Unternehmen, die jetzt nicht den Zugang zum Kapitalmarkt haben, und macht daraus einen Fonds und verkauft den dann an Investoren. Jetzt sind diese Kredite natürlich eher langlaufend. Wenn es zu Rücknahmen kommt, entsteht dem Unternehmen das Problem, dass man Geld auszahlen muss, was man eigentlich aber in den Fonds gebunden hat. Wir haben ein Unternehmen, was 15 Milliarden Marktkapitalisierung hat, ein KGV von 10, in diesem Jahr 7 in 2028. Das erscheint erstmal günstig, auch die Dividendenrendite von über 9% ist attraktiv. Wir würden aber hier ein Fragezeichen machen, ob die Dividende wirklich nachhaltig ist. Wir würden diese hohe Dividende eher als Warnsignal sehen. Das Problem von der Gesellschaft hatten wir eben skizziert. Rücknahmen sind so ein bisschen das Problem. Das heißt, was das Unternehmen jetzt gemacht hat, dass die Open Funds, die offenen Fonds, geschlossen wurden. Das heißt, die Anleger kommen hier jetzt temporär nicht an das Geld dran. Das führt natürlich dazu, dass man in naher Zukunft bei ähnlich oder bei neuen Fonds Probleme haben wird, die an den Mann zu bringen. Das heißt also, das weitere Wachstum muss kritisch gesehen werden. Sind wir am Wendepunkt? Oder was droht noch? Das können wir natürlich nicht sagen. Wir würden nur sagen, dass die Wahrscheinlichkeit negativer Nachrichten aktuell höher ist als positive Nachrichten. Was könnten negative Nachrichten sein? Finanzierungsengpässe, dass einfach Unternehmen berichten, dass sie Probleme haben bei der Finanzierung. Wir haben das Thema GPU-basierte Kredite schon angesprochen. Ja, die Grafikprozessoren können noch günstiger werden und dann kriegen wir hier ein Mismatch zwischen Assets und Krediten. Das würde dann auch Nvidia negativ treffen. Und wir haben das Risiko von Kaskadeneffekten, also von einer Kettenreaktion, dass ein Unternehmen, was negativ betroffen ist, ein anderes Unternehmen ansteckt und dass es so dann weitere Ausfälle gibt. Ich habe hier den MSCI World Technology mitgebracht. Der besteht aus Hardware und Software. Software hat ja schon ein Problem. Das sehen wir jetzt ganz rechts, dass der Index zur Schwäche tendiert. Das kommt vor allem von Software. Wir hatten ordentliche Kursgewinne über die letzten 5 Jahre. Wenn jetzt aber Hardware auch anfängt zu schwächeln, dann sollte dieser Subsektor weiter fallen. Und damit hätten wir wieder einen Punkt, der für Sektorrotation spricht. Damit kommen wir zu den Szenarien, die wir letzte Woche dargestellt haben. Ich habe noch ein bisschen mehr Fleisch dazugegeben. Lassen Sie uns nochmal über diese Punkte sprechen. Best Case, kontrollierte Deeskalation ist nach wie vor nicht sichtbar. Verhandlungen werden derzeit eher verneint. Und die Angriffe nehmen auch eher zu, sofern man der Trump-Administration glauben darf. Die Straße von Hormuz ist auch weiterhin betroffen, eher geschlossen. Dementsprechend stauen sich die Tanker. Der Ölpreis beruhigt sich, ist derzeit auch nicht der Fall. Das heißt, dieses Best-Case-Szenario ist eher unwahrscheinlich aktuell. Wenn es doch wahrscheinlich werden würde, würden wir wahrscheinlich eher Qualitätsaktien, unseren Aktienflex, dann kaufen. Das wahrscheinlichste Szenario ist aber Base Case, langanhaltende Unsicherheit, Konflikt bleibt regional. Er hat keine klare Lösung, was sich ja immer mehr herauskristallisiert. Wir werden Drohnenangriffe sehen, wir werden ein bisschen politische Spannung sehen. Der Ölpreis bleibt dann hoch, er wird aber nicht weiter steigen und er wird eher volatil sein. In diesem Szenario spricht sehr viel für Sektorrotation in defensive Aktien. Wir haben da als Produkt letzte Woche den Dividendenfokusfonds vorgestellt, der seit Jahresbeginn auch ganz ordentlich gestiegen ist. Der profitiert von den Sektoren, die derzeit gekauft werden. Was natürlich auch profitiert, ist die Schweiz. Die Schweiz hat eher defensive Unternehmen aus dem Bereich Pharma und Nestle. Aber wovon die Schweiz am meisten profitiert, über die Währung. Wir haben also in diesem Produkt eher Währungsgewinne als Kursgewinne. Dann gab es eine Frage zu den Wohler-Strategien, die habe ich schriftlich beantwortet. Wir haben eine Strategie, die heißt Wohler-Offensiv. Was man hier macht, man verkauft Puts. Das kann man auch als Versicherung sehen. Man nimmt also die Versicherungsprämie ein und wenn das Versicherungsereignis nicht stattfindet, behält man die Versicherungsprämie und muss keine Gegenleistung zahlen. Mit diesen Versicherungsprämien, nennen wir sie einfach mal, kann man zwischen 4% und 6-7% generieren, also einen attraktiven Mehrertrag gegenüber möglichen Zinseinnahmen. Im Base Case wäre das weiterhin eine Strategie, die wir verfolgen würden, zumal die Volatilitäten derzeit eher hoch sind. Also das heißt, die Versicherungsprämien sind hoch. Sie werden auf Sicht wahrscheinlich wieder sich normalisieren, aber davon kann man dann profitieren. Das letzte Szenario, das Worst-Case-Szenario, ist vor allem, dass sich der Konflikt regional ausweitet. Zwei Länder sind hiervon entscheidend. Das ist einerseits China. Was macht China? Man könnte sich ja auch vorstellen, Russland greift die Ukraine an, USA greift den Iran an. Warum greift China nicht Taiwan an? Dann kriegen wir ganz große Probleme bei den Semis. Dann steht Kapitalerhalt im Vordergrund, beziehungsweise auch hier kann man mit den Wohler-Strategien dann profitieren. Wir hatten auch das Thema Türkei angesprochen. Wir hatten mittlerweile zwei Raketenangriffe auf die Türkei gesehen. Damit rückt der Bündnisfall NATO immer näher. Das heißt, die NATO könnte in diesen Konflikt hineingezogen werden, wenn die Türkei den Bündnisfall ausruft. Kommen wir zu den Terminen der Woche. Hier geht es dann vor allem um die volkswirtschaftlichen Daten. Ich hatte eben rot und dick angestrichen, alles was mit Öl zu tun hat. Öl ist natürlich, wenn die Ölpreise steigen, dann maßgeblich verantwortlich für die Inflation. Wir können in den Inflationsdaten, die die Woche veröffentlicht werden, natürlich noch nicht den höheren Ölpreis sehen, weil das im März passiert ist. Wir werden aber die Februar-Inflationszahlen sehen. Wir haben am Montag China, CPI und PPI gesehen. Hier gab es keine großen Überraschungen, genauso in Japan. Wichtiger ist, was gestern passiert ist, und das muss ich dann jetzt ablesen. Saudi Arabian Oil hat Zahlen vorgelegt. Die Zahlen waren gut. Man hat die Dividende erhöht. Wahrscheinlich hat man die Dividende erhöht, weil Saudi-Arabien, das Land, der größte Eigner oder Eigentümer von dieser Gesellschaft, Geld braucht. Aber wichtig waren dann einfach die Kommentare und die lese ich jetzt einfach mal vor. CEO warnt vor katastrophalen Konsequenzen für den Ölmarkt. Größte Krise der regionalen Öl- und Gasindustrie. Besonders kritisch, Straße von Hormuz nahezu blockiert. Lagerbestände weltweit auf 5-Jahrestief. Das bezieht sich auf die Lager außerhalb des Persischen Golfs, die natürlich jetzt schwinden, weil sie nicht keinen Nachschub bekommen. Innerhalb des Persischen Golfs sind die Lagerbestände auf so hohem Niveau, dass wir zunehmend Produktionskürzungen sehen werden, weil man das Öl einfach nicht mehr lagern kann. Dann gab es noch den Angriff auf die Ras Tanura-Raffinerie. Das führt auch eher dazu, dass die Unsicherheit steigt, beziehungsweise dass die Preise steigen. Saudi Aramco wird zunehmend Öl über die East-West-Pipeline verschiffen. Die geht ans Rote Meer, hat eine Kapazität von 7 Millionen Barrel. Das heißt also, rund 60% des saudischen Öls könnte man so über das Rote Meer abtransportieren. Allerdings im Roten Meer, vor allem dann, wenn die Öltransporte nach Asien gehen, muss man an den Houthis vorbei, die natürlich dann auch Schiffe angreifen können. Daneben gab es gestern Abend noch Oracle-Zahlen, die Aktie nachbörslich 10% im Plus, stellenweise 10% im Plus. Das heißt also, die Zahlen wurden eher positiv aufgenommen. VW hat gestern Zahlen gebracht, die gut ins Bild passen. Wir haben Konsumentenschwäche, wir haben Zölle und wegbrechende Märkte, also insgesamt eher ein schwaches Set von Zahlen. Daneben hat Partnerscope gestern noch Zahlen gebracht. Partnerscope deswegen ist ein Konkurrent zu Blue Owl Capital. Das Unternehmen hat gut berichtet, die Dividende wurde angehoben. Im Conference Call hat man explizit darauf hingewiesen, dass das Exposure zum Technologiesektor geringer ist als im Branchenvergleich und dass man aktuell keine Liquiditätsprobleme hat. Heute kommen dann die US-CPI-Zahlen. Das wäre wichtig, wo die Inflationsdaten im Februar lagen, wenn wir davon ausgehen, dass dann im März, April nochmal ein positiver Effekt oder höhere Inflation kommen werden über den Ölpreis. Wir haben ja mit den Elections dementsprechend, Trump braucht hier keine höheren Inflationsraten. Wer heute berichtet, ist Inditex oder berichtet hat, ist Inditex. Hier wird es spannend. Auch hier geht es um den Konsumenten, aber es geht auch um Lieferketten. Großteil der Produkte von Inditex werden per Flugzeug transportiert. Jetzt ist es fraglich, wie sich der geschlossene Luftraum oder der eingeschränkte Luftraum im Persischen Golf auf das Unternehmen ausmacht. Rheinmetall bringt Zahlen. Natürlich profitieren Rüstungsunternehmen aktuell. Wir würden vielleicht aktuell eher uns die US-Rüstungsunternehmen anschauen, weil die einfach die Munition nachliefern müssen, die derzeit verschossen worden ist. Morgen dann nochmal Housing Starts, Initial Job Claims. Und für uns sehr wichtig ist Adobe. Adobe ist ein Softwareunternehmen, was aus unserer Sicht recht günstig ist. Wir haben also hier ein 10er, 11er KGV. Wir haben zweistelliges Gewinnwachstum. Das heißt, von der Bewertung her ist Adobe interessant. Wichtig wird hier eher sein, was man mittelfristig zu den Gewinnerwartungen sagen wird. BMW kommt mit Zahlen, wahrscheinlich ähnliches Bild wie VW. Und morgen, Freitag dann nochmal University of Michigan, auch hier ein wichtiger volkswirtschaftlicher Datenpunkt. Damit kommen wir zum Fazit. Wir hatten heute darauf hingewiesen, dass wir sehr viel Unsicherheit an den Kapitalmärkten haben. Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass wir derzeit auf die Aktie der Woche verzichten, weil es wahrscheinlich sinnvoller ist, auf Opportunitäten zu warten. Opportunitäten können natürlich kommen, sobald eins der Unsicherheitsfaktoren gelöst wird, sei es der Iran, sei es die Zollpolitik oder wenn wir auch wieder positivere Nachrichten aus dem Technologiesektor hören. Wir sind auf die Zuschauerfrage eingegangen zu den Datencenter. Dementsprechend der Titel Data Center Dollars. Wir haben auf Warnsignale bei CoreWeave und Blue Owl Capital hingewiesen, dass der Tech-Sektor weiterhin am Wendepunkt ist, ist ja seit geraumer Zeit ein Thema in diesen Calls. Sprich, wir reden sehr oft über Sektorrotation. Worüber wir heute nicht gesprochen haben, ist Regionenrotation. Es gab eine Frage zu China, die vielleicht hier ganz kurz beantwortet. Ja, man kann, wenn man in China engagiert sein möchte, ETFs kaufen. Allerdings haben die ETFs meistens das Problem, dass sie den gesamten Markt abbilden. Wir wollen eigentlich eher Aktien, die binnenmarktorientiert sind, also die ein hohes China-Geschäft haben. Dementsprechend kaufen wir eher Financials. Das sind die Versicherungen, das sind die Banken. Das sind aber auch die Börsenbetreiber wie die Hong Kong Stock Exchange und wir kaufen Tencent und Alibaba. Wir sind auf unsere Szenarien eingegangen und auch hier ist es derzeit ganz positiv. Wir haben Produkte für jedes Szenario. Das Szenario, was aus unserer Sicht am wahrscheinlichsten ist, ist eine langanhaltende Unsicherheit um den Iran-Krieg, der aber regional begrenzt bleibt. Und dann sind wir auf die Termine für die laufende Woche eingegangen. Dementsprechend, das war's von meiner Seite. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ihr Christian Gombert.